NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Nicole Ahles. Vor fast genau einem Jahr, am 20. Oktober, war das Wetter ein ganz anderes als heute. Eine Sturmflut verwüstete die Ostseeküste und das steckt vielen Menschen heute noch in den Knochen. Allein in Schleswig-Holstein hat die Flut Schäden in Höhe von etwa 200 Millionen Euro verursacht. Segelboote zum Beispiel wurden wie Spielzeuge hin und her geschleudert, was viele Segler immer noch verunsichert. NDR-Reporter Thorsten Philips hat sich unter anderem in einem der größten Häfen Schleswig-Holsteins, der Ancora Marina in Neustadt in Holstein, umgehört.
Ob Segelboot oder Yacht, die Flaschenzüge ziehen ein Schiff nach dem anderen aus dem Wasser an Land. Der Rumpf wird mit dem Hochdruckstrahler von Muscheln und Seetang befreit. 900 der insgesamt 1400 Boote kommen bis Mitte November in die Hallen im Hafen von Neustadt. Hafenmeister der Ancora Marina, Kim Seemann, erzählt, dass bei vielen Seglern die Angst umgeht.
Ja, also zumindest im Kopf bei den Kunden. Ne? Also die sind schon gerade jetzt in der Kranphase auch so, Mensch, vor einem Jahr war ja der große Sturm hier in Schleswig-Holstein, dass sie dann sagt, wir wollen unbedingt raus. Bis jetzt, toi, 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 ist noch nicht dementsprechend was los. Aber das können wir leider nicht beeinflussen. Aber das ist auch schon ein Argument für die Kunden und auch für uns, dass wir sagen können, geht doch lieber vorher raus, damit ihr sicher steht.
In Grümitz wurde die Promenade weggespült. Auch in Travemünde gab es Schäden. Aber besonders betroffen war die Schlei-Region. Noch immer werden an der Schleimündung die Schäden beseitigt. Bei Arnis war man dem Hochwasser schutzlos ausgeliefert, weil der Deich gebrochen war. Bürgermeister Jens Mattisen erinnert sich mit Schrecken an die Überflutung des Hinterlandes.
Wenn er nicht gebrochen wäre alles nicht schlimm gewesen. Da wäre ein bisschen überspült worden. Das hätte die Wisch da hinten aufgenommen, hätten wir das ausgepumpt und wäre gut gewesen. Aber so war das leider, dass da einige Häuser Totalschäden erlitten haben.
Die kleinste Stadt Deutschlands mit 260 Bewohnern hat schon viele Hochwasser miterlebt. Aber das im vergangenen Jahr war besonders dramatisch, beschreibt Stadtführer Thies Köln.
In Richtung Süden, da wo auch der Damm durchgebrochen ist, dort gibt es Häuser, die 2 Meter unter dem Meeresspiegel sind. Und die sind dann vollgelaufen von den 5 Millionen Litern. Man konnte ein Haus sehen, die hatten ein Ferienhaus hier. Und da ist der Esstisch mit dem Gästebuch bis unter die Decke geschwommen. Und das Gästebuch ist trocken geblieben. Also, aber das Wasser war so hoch. Und nun muss man sich vorstellen, hat man Wasser, was einmal salzhaltig ist und was dann auch noch ölverseucht war. Das heißt, ganz blöde Situation.
Das Land hat für die Reparatur dieses Deiches in Arnis 150.000 Euro bezahlt. Geld, das die Gemeinde nicht gehabt hätte. Der Deich gehört wie die Hälfte aller Deiche an der Ostseeküste zu denen, die von den Kommunen unterhalten werden. Doch das funktioniert nicht länger, sagen die Verantwortlichen. Doch erst müssen die Kreise Gesamtkonzepte vorlegen, erklärt der Leiter der Küstenschutzbehörde Johannes Oellerich.
Ein solches Ereignis, wie Arnis es erlebt hat, dafür ist auch dieser Deich noch nicht ausgelegt. Das heißt also, wir werden uns zügig an ein Konzept machen, was dann Baumaßnahmen zur Folge hat, die den Menschen den erwarteten Schutz dann in Aussicht stellen kann.
Doch für diese Konzepte sind die Kreise Eckernförde und Schleswig zuständig. Das dauert mindestens noch 3 Jahre. Den betroffenen Gemeinden ist das zu lange. Die Angst vor der nächsten Sturmflut ist groß. Auch im Hafen von Neustadt in Holstein, wo derzeit 35 Boote am Tag aus dem Wasser gezogen werden. Auch die Yacht von Michael Alpers aus Dötlingen bei Oldenburg.
Weil wir im letzten Jahr, am 20. Oktober, die Jahrhundertflut bzw. Jahrhundertsturm mitbekommen haben. Und mit Glück sagen konnten, es ist zwar nichts passiert, aber dieses Jahr machen wir es lieber früher. Wetter ist besser, alles ist in trockenen Tüchern, wenn die Boote in der Halle stehen.
Noch sind die Wetterprognosen gut. Alle hoffen, dass es so bleibt und in diesem Jahr kein Hochwasser im Norden droht.
Thorsten Philips war ein Jahr nach der Sturmflut in Schleswig-Holstein unterwegs. Und wir haben es eben vor etwa 10 Minuten schon gehört, in Halle läuft der Parteitag der Linken. Da wollen wir jetzt noch mal genauer hinschauen. Die Nachrichten über die Linken waren in letzter Zeit ja eher mäßig. Schlechtes Abschneiden bei der letzten Bundestagswahl, dann die Abspaltung des BSW, die hat die Partei deutlich geschwächt, und die desaströsen Ergebnisse bei den Landtagswahlen im Osten. Jetzt will die Partei einen Neustart wagen. Heute wird ein neues Führungsduo gewählt und auch inhaltlich will sich die Partei neu aufstellen. Darüber habe ich mit Cansu Özdemir gesprochen. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken in der hamburgischen Bürgerschaft. Ich habe sie gefragt, wie soll der Neuanfang gelingen?
Wir haben ja einen personellen Neuanfang auch. Janine Wissler und Martin Schirde waren kandidieren nicht mehr. Stattdessen haben wir einen Hamburger, und zwar Jan van Aken, und auch eine sehr kompetente Frau, die Ines Schwertner heißt. Und von daher gibt es den personellen Neuanfang. Zum anderen gibt es aber auch inhaltlich dann Schwerpunktsetzungen, mit denen wir natürlich im Bürgerschaftswahlkampf, aber auch im Bundestagsvorwahlkampf fokussiert arbeiten möchten.
Genau, in einem Jahr ist Bundestagswahl. Was ist denn die klare Wahlkampfbotschaft der Linken, mit der die Partei aus diesem Umfragetief, was ja wirklich gravierend ist, rauskommen will?
Also wir haben innerparteilich eine sehr gute Entwicklung. Das heißt, wir haben viele Neumitglieder, die nicht nur passiv sind, sondern vor allen Dingen auch aktiv sind. Wir haben eine Strategie entwickelt, und die heißt, über 40.000 Haustürgespräche bundesweit stehen an. Das heißt, wir möchten ganz genau vor Ort erfahren, wo der Schuh drückt, und möchten das in unser Wahlprogramm dann auch mit einfließen lassen. Wichtig ist für uns vor allen Dingen auch, dass wir genug Geld haben als Land, und dieses Geld eben auch gerecht verteilt werden muss und eben nicht geflüchtete Menschen als Ventil genutzt werden in dieser Debatte.
Ist das dann auch Ihr Rezept gegen das BSW?
Wir möchten uns natürlich nicht am BSW abarbeiten. Also das ist ja ganz klar, das BSW tritt an als eine neue Partei. Und wir sind die Linke, wir haben unsere Schwerpunktthemen und möchten natürlich auch davon überzeugen, dass wir das soziale Gewissen des Landes sind, dass wir die sozialpolitische Problematik in den Fokus rücken und nicht andere Parteien das tun. Und das kann man ja jetzt auch in unterschiedlichen Wahlkämpfen nochmal ganz genau beobachten. Der wichtigste Punkt ist aber, dass es kein Gegeneinander-Ausspielen von benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft geben darf, sondern klar die Botschaft lauten muss, wir haben genug Ressourcen da, die gerecht verteilt werden müssen.
In einem Jahr ist Bundestagswahl, aber ja schon im März die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Sie treten selbst in Hamburg als Spitzenkandidatin für die Linke an, sind also schon längst im Wahlkampf. Was sind denn in Hamburg Ihre größten Herausforderungen und wie sehr ist die Partei durch das BSW hier geschwächt? Auch Ihr Landesverband hat ja einige Mitglieder an das Bündnis verloren.
Der letzte Wahlkampf hat ja nochmal deutlich gezeigt, vor allem als es um die Bezirksversammlung ging, dass wir gut abgeschnitten haben, im Durchschnitt ungefähr 10%. Und ich glaube, wir haben in Hamburg einen guten Stand und haben uns diesen guten Stand auch lange Jahre erarbeitet. Und von daher kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, inwieweit das BSW, sollte es antreten, diese Ergebnisse beeinflussen wird. Aber für uns ist ganz klar, es gibt viel zu tun in der Stadt. Zum Beispiel die Mietenproblematik ist natürlich etwas, was viele Hamburgerinnen den Alltag erschwert, und auch noch andere Punkte, die wir als Alleinstellungsmerkmal haben.
Sagt Cansu Özdemir, Fraktionsvorsitzende der Linken in der hamburgischen Bürgerschaft, zum Linken Parteitag in Halle. Ab 1. November greift das neue Selbstbestimmungsgesetz. Das heißt, es ist dann möglich, das eigene Geschlecht im Personalausweis oder Reisepass mit einer Anmeldung beim Standesamt zu ändern. Seit August kann man sich dafür anmelden, und schon jetzt zeigt sich, in Niedersachsen wird die Möglichkeit gut angenommen. Maja Rollberg war im Standesamt in Lingen.
Hallo. Das Standesamt in Lingen.
Ich bin einmal zur Anmeldung hier fürs Selbstbestimmungsgesetz.
Hier haben schon 17 Menschen ihren Geschlechtseintrag mit ihrem neuen Wunschnamen angemeldet. So auch Jasmin. Jetzt Levi Kaps.
Für mich ist das so ein bisschen der Anstoß gewesen, mit meiner Identität nach außen zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich den Rückhalt vom Gesetz, mit dem ich sagen kann, das bin ich, und das steht auch so offiziell in meinen Dokumenten, und das ist nicht nur eine Phase, das habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Alles, was es braucht, ist die Anmeldung und den Personalausweis. Aber kurz nachdem die ersten Anmeldungen möglich waren, hat das Bundesinnenministerium mit zusätzlichen Vorgaben für Verwirrung gesorgt.
Am ersten Tag der Anmeldung war es dann so, dass es hieß, man darf nur so viele Vornamen wählen, wie man vorher hatte. Also wenn man nur einen Vornamen vorher hatte, darf man auch nur einen neuen Namen auswählen. Und das war für viele Leute einfach sehr, sehr schlecht, weil man natürlich schon einen anderen Vornamen sich ausgesucht hatte. Das war einfach sehr, sehr lange unklar, ob das überhaupt noch wieder umgeworfen wird und was überhaupt als Vornamen gewählt werden darf.
Im September hat das Bundesinnenministerium diese Regelungen wieder zurückgenommen. Aber die Vornamen selbst sind noch immer nicht ganz frei wählbar. Sie müssen dem eingetragenen Geschlecht entsprechen. Problem für Personen mit Geschlechtseintrag divers. Was sind hier klassische Vornamen? Viel Verunsicherung. Auch für die Standesämter, berichtet Andreas Stickamp vom Standesamt Lingen.
Letztendlich haben wir erst im Laufe des Septembers genauer erfahren, wie wir das zu handeln haben. Vorher haben wir dann mit den Leuten drüber gesprochen, aber sind immer zu einvernehmlichen Lösungen gekommen.
Der Weg zur Selbstbestimmung war so teilweise erschwert. Dennoch, die Anmeldezahlen zeigen, dass das neue Selbstbestimmungsgesetz vielen den Gang ins Standesamt erleichtert.
Maja Rollberg über die Voranmeldungen zur Selbstbestimmung in den Standesämtern in Niedersachsen.